Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Tempo 30 in der Stadt, das verringert Unfallrisiken und rettet Menschenleben, aber es macht den Verkehr auch langsamer. Dürfen Anwohnerinnen und Anwohner eigenmächtig Schilder aufstellen und Tempo 30 empfehlen? Über eine Gerichtsentscheidung dazu berichten wir gleich zu Beginn. Um die richtige Regenwassernutzung geht es im Anschluss im Interview mit Hanna Fitz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir informieren über Energiegenossenschaften für Heizenergie und über mögliche Risiken von Zuckerersatzstoffen. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, was Sie tun sollten, wenn der Vermieter insolvent wird. Mit Tempo 30 durch die Stadt oder durch das Dorf zu fahren, das erfordert schon etwas Disziplin, denn schneller zu sein ist ja so einfach. Doch es entspannt die Verkehrssituation vor allem für Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, und es macht den Straßenverkehr weniger gefährlich. In einigen Gemeinden am Bodensee haben Anwohnerinnen und Anwohner Schilder aufgestellt mit der Aufforderung, sich auf Tempo 30 zu beschränken. Keine amtlichen Schilder wohlgemerkt, aber sie sorgen für Streit. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat ihre Entfernung angeordnet. Frage an meinen Kollegen Thomas Wagner. Warum müssen die Schilder weg?
Ja, warum die Schilder weg müssen, ist ganz einfach. Zuständig sind nämlich, so schreibt es das Verwaltungsgericht Freiburg, nicht die Anwohnerinnen und Anwohner, sondern einzig und allein das Landratsamt Konstanz. Das Landratsamt Konstanz darf Tempo-30-Zonen erlassen oder eben auch nicht. Und der Anwohner, selbst wenn die Schilder sogenannte Fantasieschilder sind, also wenn man eigentlich auf den ersten Blick schon deutlich erkennt, dass es sich nicht um amtliche Schilder handeln, dann dürfen die Anwohner das nicht machen. Im konkreten Fall gab es diese Anordnung des Landratsamtes Konstanz schon länger. Dagegen haben jetzt 3 betroffene Anwohner, die solche Schilder in ihrem Garten aufgestellt haben, dagegen geklagt, einen Eilbeschluss herbeiführen wollen, wonach sie die 4 Schilder stehen lassen dürfen. Und das hat nun das Verwaltungsgericht Freiburg zurückgewiesen. Ein Urteil in dieser Angelegenheit steht noch aus. Interessant vielleicht ein bisschen die Begründung, die das Verwaltungsgericht Freiburg da nennt. Da steht auf allen Schildern zum Beispiel drin, freiwillig. Die Verwaltungsrichter sagen aber, da fahren ja auch ausländische Autofahrerinnen und Autofahrer durch. Freiwillig kennt nicht jeder als Wort. Dann sagen sie, es gibt Navigationseinrichtungen, die automatisch die Geschwindigkeit des Autos herunterregeln, allein schon, wenn Sie die Zahl 30 auf einem Schild sehen. Ja, das sind so 2 Begründungen, mit denen die betroffenen Anwohner aber nicht einverstanden sind. Möglicherweise geht das dann in die nächste Instanz.
Ist das eigentlich ein Einzelfall? Die Forderung nach Tempo 30 gibt es ja an vielen Orten.
Das ist in dieser Form, dass es verboten wird und dass es auch gerichtlich sozusagen durchgesetzt wird, ein Einzelfall. Und das ist aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe, die ja schon seit 4 Jahren eine Kampagne gestartet hat zur Ausweitung von freiwilligen Tempo-30-Zonen, ist es eigentlich unverständlich. Denn, so sagt es Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, der selber am Bodensee lebt, selbst im Bodenseeraum ist das im Nachbarlandkreis, wir sprechen hier von dem betroffenen Landkreis Konstanz, im Nachbarlandkreis schon ganz anders.
Am Bodensee gibt es weitere Landkreise, zum Beispiel den Bodenseekreis, und dort erlebe ich umgekehrt, dass man es sogar seitens der Gemeinden und des Kreises begrüßt, wenn Autofahrer aufgefordert werden, freiwillig Tempo 30 zu fahren. Ich meine, es ist einfach ganz wichtig, dass wir Mitmenschen auffordern dürfen, langsamer zu fahren.
Ja, und aus anderen Landkreisen, irgendwo zwischen Flensburg und Bodensee, ist ein ähnlicher Fall, dass eine Behörde diese freiwilligen Tempo-30-Schilder verboten hat, eigentlich nicht bekannt geworden. Allerdings muss man auch sagen, auf der Basis dieses Gerichtsentscheides könnte es natürlich sein, dass eine Behörde hellhörig wird und sagt, das machen wir dann auch so, und eine Rechtsgrundlage hätten sie ja dann schon. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
Wie geht's denn jetzt weiter, sowohl am Bodensee als auch ganz generell?
Naja, also ich habe schon erwähnt, die betroffenen Anwohner, die wollen das Ganze in die nächste Instanz ziehen. Ein Urteil des Verwaltungsgerichtes steht da noch aus, aber die Verwaltungsrichter werden ja jetzt nicht gegen die Begründung ihres eigenen Eilantrages sozusagen vorgehen. Und dann geht es vor den Verwaltungsgerichtshof, also das wird noch ein paar juristische Instanzen nach oben gehen. Das mal zum einen, und was dabei rauskommt, das weiß man nicht. Unterstützt werden sie weiterhin von der Deutschen Umwelthilfe, die nämlich ihre Kampagne auch fortsetzen will zur Ausweitung von Tempo-30-Schildern und freiwilligen Tempo-30-Tafeln in der ganzen Republik. Und dafür gäbe es, sagt Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch, auch eine Begründung.
Die Weltgesundheitsorganisation fordert von allen Mitgliedstaaten, dass in den Städten Tempo 30 gefahren wird. Spanien hat es vor Jahren schon umgesetzt. In allen spanischen Städten gilt für normale Straßen Tempo 30, auch für Durchgangs. Straßen. Das funktioniert also. Wir kämpfen in Deutschland für Regelgeschwindigkeit Tempo 30 in der Stadt, so wie es die WHO vorschreibt.
Ja, und im weiteren juristischen Verfahren wird man wahrscheinlich auch klären müssen, wie eigentlich Tempo 30 oder so Freiwilligenschilder überhaupt auszusehen haben. Diejenigen, um die es jetzt gehen, ja, die sehen aus meiner Sicht schon nicht so aus wie amtliche Schilder. Die haben zum Teil noch so einen roten Kreis, der aber durch bunte Dinge durchflochten ist. Und es steht eben großes Wort Freiwilligkeit drin. Aber möglicherweise, so hört man es auch aus Kreisen der Betroffenen, kann man sich da vielleicht auf Symbole einigen, auf Schildgestaltungen einigen, die nicht so ganz ähnlich sind den amtlichen Schildern. Vielleicht geht's ja dann.
Thomas Wagner war das zu einem Streit um Tempo 30 und Schilder, die freiwillig dazu auffordern. Herzlichen Dank. Die Klimaerwärmung verändert den Sommer. Lange Zeit ist es trocken und heiß und dann regnet es plötzlich wie aus Eimern. Gestern war so ein Tag, an dem aus vielen Regionen in Deutschland Unwetter gemeldet wurden. Unter anderem gab es die ja auch hier im Rheinland. Der Garten gedeiht besser, wenn es etwas gleichmäßiger regnet, und durch Nutzung von Regenwasser kann man dazu beitragen. Heute Abend informiert die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in einem Online-Vortrag über das Thema, und mit der Referentin Hanna Fitz habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Zunächst habe ich sie gefragt, wie man das Wasser am besten auffängt, wenn es denn regnet.
Am besten natürlich, die Sammelflächen sollten möglichst nur Dachflächen sein, also am besten von irgendwelchen Dächern und so weiter sollte das Wasser aufgefangen werden. Ja, am besten ist es natürlich, das Wasser kühl und dunkel zu lagern. Das heißt, eine unterirdische Zisterne eignet sich eigentlich am besten. Wenn dafür der Platz und das Geld nicht da ist, kann man natürlich auch eine Regentonne aufstellen. Da sollte man aber vielleicht ein bisschen darauf achten, wie kann eine Gefahr für Kinder darstellen, können auch Mücken, eine Mückenplage auslösen. Also Regentonnen sollten am besten abgedeckt sein.
Wenn ich jetzt Regenwasser gesammelt habe, wie bewässere ich den Garten am besten?
Also wenn ich eine Zisterne habe, die unterirdisch verbaut ist, brauche ich natürlich irgendeine Pumpe, die ich da installiere, um das Wasser da wieder hochzuholen. Einfacher ist es bei einer Regentonne, da kann ich einfach ein Entnahmeventil anschließen, Gartenschlauch, und dann kann ich den Garten ganz einfach damit bewässern. Das ist die einfachste und praktischste Möglichkeit.
Nun gibt es ja auch technische Hilfsmittel, dass das Regenwasser am richtigen Ort ankommt. Tröpfchenbewässerung ist das Stichwort. Ist das sinnvoll, sowas automatisch zu machen?
Ja, das kann man natürlich machen, wenn man dafür die Möglichkeiten hat. Ist natürlich praktisch, wenn man für Urlaubszeiten, um da das zu überbrücken, geht das natürlich auch. Aber eigentlich ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man einen Schlauch anschließt oder einfach mit der Gießkanne rumgeht und den Garten damit gießt.
Mhm. Wann mache ich das am besten?
Generell sollte man den Garten eher abends gießen, ne, wenn die Sonne nicht mehr so heiß ist. Das ist besser für die Pflanzen. Manche sagen sogar morgens, in den Morgenstunden, das ist noch besser. Dafür müsste man aber früh aufstehen.
Wie knapp ist eigentlich Wasser bei uns, Regenwasser?
Also tatsächlich ist die Tendenz, gibt es eine Veröffentlichung vom Umweltbundesamt, eher steigend. Also wir haben seit 1881 eine Zunahme der jährlichen Regenmenge zu verzeichnen. Es ist allerdings, dass sich das so ein bisschen verschiebt. Also die Sommermonate werden tendenziell eher trockener mit weniger Regenfällen. Und die Wintermonate, wie wir das jetzt im Jahr 2023 gesehen haben, tendenziell eher mit mehr Regenfällen. Also das heißt, es verschiebt sich, die Extreme werden einfach ein bisschen ausgeprägter.
Ist es denn sinnvoll, das Wasser dann auch ganz lange zu lagern? Da braucht man ja eine große Menge auch an Lagerkapazität.
Ja, ganz genau. Da ist es natürlich sinnvoll, eine unterirdische Zisterne anzulegen, weil die Volumina, die man da fassen kann, ist einfach am größten.
Welche Größe empfehlen Sie da? Wie viel Kubikmeter soll so eine Zisterne haben?
Also mindestens 1500 Liter ist eigentlich so der Standard. Im häuslichen Bereich so bis 10.000 Liter gibt es Zisternen.
Nun gibt es ja auch Regenwassersammelanlagen, die auch für Toilettenspülung und Waschmaschine das Regenwasser sammeln. Wie sinnvoll finden Sie das?
Also prinzipiell finde ich das toll, weil gerade für die Toilettenspülung da das saubere Trinkwasser zu nutzen, ist eigentlich eine Verschwendung. Da lässt sich Regenwasser eigentlich wunderbar zu verwenden. Allerdings müssen da einige technische Voraussetzungen erfüllt sein, um das eben umzusetzen.
Welche denn?
Gerade, Ja, man muss einen separaten Wasserkreislauf einbauen im eigenen Haus, was sich halt meistens erst oder nur im Neubau lohnt. Das heißt, im Bestand sowas nachzurüsten ist eher teuer und aufwendig. Es darf eben keine Verbindung zwischen dem normalen Trinkwasserkreislauf und diesem Regenwasser- oder Nutzwasserkreislauf bestehen.
Ist das Wasser denn sauber genug, auch für die Waschmaschine?
Ja, das wird, ich sag mal, kontrovers diskutiert. Also das Zisternenwasser, es gibt da Untersuchungen, erfüllt so die Badewasserqualität, sage ich mal.
Wie steht es denn um die Härte des Regenwassers? Manches Wasser ist ja sehr kalkhaltig.
Genau, Regenwasser ist vom Prinzip sehr weich. Es hat sehr wenig Kalk oder sehr wenig kalkhaltig und deswegen eigentlich für die Waschmaschine bestens geeignet.
Soweit das Interview mit Hanna Fitz von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie sich zu dem Online-Vortrag anmelden möchten, das geht unter verbraucherzentrale.nrw/veranstaltungen. Die Waldsiedlung in Berlin ist rund 100 Jahre alt. Reihenhäuser und Mietshäuser stehen dort zwischen Kiefern, die für die Region typisch sind. Geheizt wird überwiegend noch mit fossilen Energiequellen, doch das soll sich ändern. Teilweise kommt Fernwärme, teilweise nehmen die Menschen dies selbst in die Hand. Eine Energiegenossenschaft soll dafür sorgen, dass es gemeinsam besser geht. Klaus-Martin Höfer dazu.
Die Zehlendorfer Waldsiedlung besteht aus etwa 10 Teilen mit typengleichen Häusern, etwa 3.700 Wohnungen, in denen 10.000 Menschen leben. Geklärt ist, dass die großen Mietshäuser, an der die Siedlung der schneidenden vierspurigen Straße, mit Fernwärme versorgt werden. Doch die weiter wegliegenden Häuser sind für die Energieversorger nicht mehr lukrativ, befürchten Anwohner wie Michael Gädicke.
Davon ca. 1750 Reihen, Einfamilien- und Doppelhaushälften, die alle noch fossil heizen, also Gas oder Öl dran haben. Und die sich alle die Frage stellen, wie werden wir morgen heizen? Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen es selbst in die Hand.
Zwei Möglichkeiten gäbe es, wenn in einigen Jahren neue Gas- oder Ölheizungen nicht mehr eingebaut werden dürfen. Jeder Reihenhausbesitzer oder jede Eigentümergemeinschaft müsste sich selbst eine Wärmepumpe anschaffen. Oder das Land Berlin würde für einen Anschluss an ein Wärmeversorgungsnetz sorgen. Doch da sind die Anwohner skeptisch. Rund 170 von ihnen sind deswegen einer neuen Energiegenossenschaft beigetreten. Christian Küttner ist im Vorstand.
Weil wir sehen, die Kommune, das Land Berlin, wird es in den nächsten Jahren nur schwer oder gar nicht schaffen, die vielen Aufgaben zu erfüllen. Wir müssen selber was tun. Und wenn wir nicht selber uns gründen, eine Genossenschaft gründen, Förderanträge selber stellen können, auch Firmen selber beauftragen können, kommen wir nicht zur Sache.
Die Bürger als Projektentwickler und Energieversorger, die so bessere Konditionen bei Handwerkern, Bauunternehmen und Lieferanten herausschlagen, als dies ein einzelner Kunde machen könnte. Das ist der Grundgedanke der Genossenschaft. So will sie auch die technische Umsetzung angehen. Denn anstelle einzelner Wärmepumpen für jedes Haus soll es Netze für einzelne Siedlungsteile geben, die später miteinander verbunden werden. Michael Gädicke, der auch im Aufsichtsrat sitzt, erklärt, wie diese kalten Nahwärmenetze funktionieren.
Der Gedanke ist, dass wir über Bohrungen kaltes, relativ kaltes, zwischen 5 und 15 Grad kaltes Wasser aus dem Boden holen, über erdnahe Rohre an die Häuser heranführen und dann teilen. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Nicht jedes Haus muss eine Wärmepumpe vor das Haus gesetzt bekommen, sondern der Gedanke ist, wir teilen auch die Wärmepumpen. Das heißt, wir brauchen für ein Reihenhaus möglicherweise nur eine, maximal zwei Pumpen.
Anstelle also aus der Ferne über etliche Kilometer warme Luft mit hohen Temperaturen zu transportieren, wird bei einem kalten Nahwärmenetz die Wärme aus dem Boden der Umgebung gewonnen. Kleine Wasserwärmepumpen heben das Heizungswasser im Winter auf die gewünschte Temperatur im Haus an, können im Sommer aber auch für Kühlung sorgen. In Neubaugebieten, bei denen dies von vornherein eingeplant wird, sind solche Netze nicht ungewöhnlich. In einer 100 Jahre alten Siedlung ist es eine Herausforderung. Christian Küttner.
Im Bestand wird die Technik noch sehr wenig benutzt, weil das noch ein bisschen Neuland ist. Von den Bedingungen her sind wir gut aufgestellt, weil die Reihenhäuser sehr dicht beieinander sind, also wenig Leitungsnetz, viele Anbinder. Sozusagen von den ganzen Planungsvorprozessen, Analysen haben wir alles. Die Machbarkeit und die Potenziale sind untersucht. Der Schritt, der jetzt noch gemacht werden muss, ist konkret auf bestimmte Straßenzüge und Adressen die Genehmigungsplanung zu machen, weil daran hängt ja ganz viel. Welche Verträge sind nötig? Wer muss einen Stempel machen, dass eine Baugenehmigung für sowas vorliegt, weil das was anderes als eine theoretische Studie.
Unterstützung gefunden haben sie beim Bezirksstadtrat Urban Aikal. Der Kommunalpolitiker könnte sich vorstellen, dass die Initiative ein Vorbild für andere Siedlungen in Berlin mit ähnlichen baulichen Voraussetzungen sein könnte und dass beispielhaft für Nachahmer die Genehmigungsverfahren mit den Behörden geklärt werden könnten. Urban Aykal nennt ein Beispiel.
Bohren heißt ja auch, zu gucken, wo man bohrt. Und da muss man natürlich schauen, dass die Bäume und auch die Baumwurzel nicht beschädigt werden. Das ist eine große Herausforderung, wenn man im öffentlichen Raum ist, weil die Konflikte im Untergrund sind größer als auf der Oberfläche. Leitungen, Kanalisation, auch die Privatbäume, auch da braucht man Genehmigung. Das ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Aber umso wichtiger ist eben auch so ein Pilotprojekt, weil man ja daraus lernen kann.
Lernen sollen dabei auch die Behörden, wie man am besten mit den Ideen der Bürgergenossenschaft umgeht. Und die Genossenschaft, wie sie die konkreten Anträge stellen muss. Und natürlich die Anwohner. Michael Gädicke.
Sobald sie sehen, es funktioniert dort, wissen die Leute, ich kann mich darauf verlassen, das kommt, die sind unterwegs, ich schließe mich auch an und sie haben einen Skalierungseffekt, den wir genau erzielen wollen, dass die ersten 10 da sind und dann kommen die nächsten 20 sagen Me Too.
Über Energiegenossenschaften zur Heizung war das ein Beitrag von Klaus-Martin Höfer. Zu viel Zucker ist ungesund, doch viele Menschen mögen es gerne süß. Gegen das schlechte Gewissen gibt es Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe in großer Zahl und Vielfalt. Doch wie gesund sind die eigentlich? Eine dieser Substanzen heißt Xylit, auch Birkenzucker genannt, und lässt sich fast wie Haushaltszucker verwenden, unter anderem beim Backen. Doch jetzt gibt es Zweifel, ob Xylit wirklich so harmlos ist. Aniko Schusterius ist dem nachgegangen.
Schon lange ist bekannt, zu viel Zucker ist ungesund. Um darauf zu verzichten, greifen viele auf Zuckerersatzstoffe zurück, wie Xylit, Erythrit oder Stevia. Die gibt es pur im Einzelhandel zu kaufen und kommen auch in diversen Diät- und zuckerreduzierten Lebensmitteln vor. Eine neue Studie hat untersucht, welche Folgen Xylit möglicherweise auf die Herzgesundheit hat.
Wir haben die Patienten über 3 Jahre nachverfolgt und konnten dort feststellen, dass die Patienten mit erhöhten Xylitspiegeln im Blut ein signifikant gesteigertes Risiko hatten für ein schwerwiegendes Herz-Kreislauf-Ereignis, zum Beispiel einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Tod.
Marco Witkowski ist Kardiologe am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin. Mit seinem internationalen Team untersuchte er für die Studie Blutproben von mehr als 3000 Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen. Diejenigen, bei denen die Wissenschaftler zu Beginn hohe Xylitwerte im Blut gemessen hatten, erlitten in den Jahren darauf deutlich häufiger einen Herzinfarkt oder Schlaganfall als diejenigen mit niedrigen Werten. Warum die Xylitkonzentration im Blut der Probanden erhöht war, wurde in der Studie nicht untersucht. Weitere Tests im Labor zeigten aber, Xylit verändert die Eigenschaft der Blutplättchen im Blut und fördert so die Bildung von lebensbedrohlichen Gerinnseln. Auch mit gesunden Menschen haben Marco Witkowski und sein Team einen Versuch gemacht.
In einem letzten Schritt haben wir gesunden Probanden xylithaltige Getränke verabreicht. Und hier konnten wir feststellen, dass die Spiegel im Blut deutlich ansteigen nach dem Xylitkonsum und dass sich auch die Blutplättchenfunktion verändert und somit ein erhöhtes potenzielles Risiko für einen Herzinfarkt vorliegt.
Witkowski empfiehlt darum, Xylit nur mit Vorsicht zu konsumieren. Das gilt besonders für Patienten mit Übergewicht oder Diabetes. Und auch andere Zuckerersatzstoffe sind womöglich nicht so unbedenklich wie lange gedacht. Eine Untersuchung von Witkowski zeigte schon vor 2 Jahren, zu viel Erythrit im Blut wirkt sich ähnlich auf die Funktion der Blutplättchen aus wie Xylit. Und schon länger gibt es Hinweise, dass die künstlichen Süßstoffe Saccharin und Sucralose schädlich für die menschliche Darmflora sind. Fehlt es an politischen Maßnahmen? Ernährungsmediziner Matthias Riedl sieht das Problem vor allem bei der Zulassung solcher Zusatz- und Austauschstoffe.
In der Vergangenheit haben sich immer wieder Zusatzstoffe nachträglich als gesundheitsgefährdend dargestellt. Was wir brauchen, ist eine vorherige, genaue Untersuchung der Substanzen auf das Herz-Kreislauf-Risiko und eine mögliche Veränderung des Mikrobioms. Das findet derzeit nicht statt. Ich finde das fahrlässig.
Wer Zuckerersatz vermeiden möchte, muss die Liste der Inhaltsstoffe eines Produkts genau lesen. Erkennen kann man die Ersatzstoffe an ihren E-Nummern. Die Verwendung von Xylit wird beispielsweise mit E967 angegeben, Erythrit mit E968. Dabei steht das E für Europa. Die Ersatzstoffe wurden auf ihre Unbedenklichkeit überprüft. Das heißt jedoch nicht, dass sie als gesund gelten. Auch Herzspezialist Witkowski wünscht sich eine strengere Zulassung.
Zuckerersatzstoffe durchlaufen generell nicht die gleichen Prüfprozesse wie Medikamente. Die werden in verschiedenen Phasen überprüft auf Wirksamkeit und Sicherheit. Das ist bei Zuckerersatzstoffen nicht der Fall. Aber aufgrund der Datenlage hat die WHO zuletzt ihre Empfehlungen verändert. Und aktuell rät die WHO davon ab, zum Abnehmen Zuckerersatzstoffe zu sich zu nehmen.
Wem gesunde Ernährung wichtig ist, der sollte nach Meinung vieler Medizinerinnen und Ernährungswissenschaftler auf Zuckeraustauschstoffe möglichst ganz verzichten und lieber richtigen Zucker in geringen Mengen essen. Auf Dauer berget der ein geringeres Gesundheitsrisiko.
Es gibt Zweifel an der Gesundheitsverträglichkeit von Zuckerersatzstoffen. Das war ein Beitrag von Aniko Schusterius.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer zur Miete wohnt, ist darauf angewiesen, dass der Vermieter seine Aufgaben erledigt. Sonst bleiben im Extremfall die Heizung kalt oder der Strom im Treppenhaus funktioniert nicht mehr. So etwas droht zum Beispiel, wenn der Vermieter insolvent wird. Und durch Zahlungen an die falsche Adresse kann man in diesem Fall eine ganze Menge Geld verlieren. Wie sich Mieterinnen und Mieter in einem solchen Fall am besten verhalten sollten, das hat Annika Jensen für den Verbrauchertipp in Erfahrung gebracht.
Mieterinnen und Mieter erfahren selten direkt von ihrem Vermieter, dass er insolvent ist. Meist gibt es eher eine erste Nachricht, wenn ein Aushang des Strom-, Heiz- und Wasserversorgers im Hausflur hängt, der auf Zahlungsrückstände aufmerksam macht, ein Schreiben des Insolvenzverwalters im Briefkasten liegt oder die Medien berichten. Jörg Spiel von der Verbraucherzentrale Brandenburg rät dann dazu, sich auf der Website insolvenzbekanntmachungen.de weitere Informationen zu holen, wie etwa den Namen des Insolvenzverwalters.
Und man bekommt das Eröffnungsdatum der Insolvenz. Ab diesem Zeitpunkt gelten halt eben andere Rechte. Und man erfährt eben das sogenannte Zahlungsverbot an den Vermieter, sodass man eben weiß, ob man noch an den Vermieter überhaupt die Miete zahlen muss oder eben gar nicht darf.
Würde der Mieter die Miete nämlich ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens weiter an den Vermieter zahlen, würde er doppelt zahlen.
Der Insolvenzverwalter ist der neue sozusagen Gläubiger für mich für die Mietzahlung.
Der Mietvertrag bleibe grundsätzlich bestehen, erläutert Spiel. Neben der Miete gehen auch sämtliche Erklärungen an den Insolvenzverwalter, damit sie wirksam werden können. Wie Mietminderungserklärungen, Mangelanzeigen, Kündigungen oder Widersprüche gegen Betriebs- und Heizkostenabrechnungen. Ist der Vermieter zahlungsunfähig, betrifft das oft auch die Zahlungen an die Versorger. Die reagieren dann mit der Drohung, die Versorgung einzustellen. Mieterinnen und Mieter sollten in so einem Fall den Insolvenzverwalter Bescheid geben.
Gibt es noch keinen Insolvenzverwalter, dann sollte sich ein Mieter oder eine Mieterin aus dem Haus an den Versorger wenden und eben weitere Informationen einholen. Es kann ja sein, dass nur ein geringer Beitrag zum Beispiel offen ist oder schon ein sehr hoher Betrag. Es gibt auch Versorger, die bieten an, dass die Mieter und Mieterinnen die Kosten und die Schulden übernehmen. Davon würde ich tatsächlich abraten, weil man nie weiß, ob man diese Gelder überhaupt im Rahmen des Insolvenzverfahrens wiederbekommt.
Im Falle der Vorauszahlungen der Strom-, Wasser- und Heizkosten können die Mieter auch von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen. Es ist im bürgerlichen Gesetzbuch verankert und kann in einfacher schriftlicher Form dem Insolvenzverwalter gegenüber erklärt werden. Damit können die Mieter die Vorauszahlungen so lange verweigern, bis die Gefahr ausgeräumt ist, dass ihr Geld nicht an die Versorger weitergeleitet wird. Und was passiert, wenn der Versorger sein Geld partout nicht bekommt und tatsächlich die Gefahr besteht, dass Wasser, Strom und Heizung einfach abgestellt werden? Dann können die Mieter das Ordnungsamt einschalten.
Und die können im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes sozusagen in Brandenburg einen Erlass machen, dass sie die Kosten übernehmen. Die haben die Möglichkeit, im Regresswege die Kosten wiederzubekommen. Die werden sich faktisch die Vorauszahlung von den Mietern holen über diesen Beschluss, das hintenrum alles. Aber sie zahlen erstmal die ganzen Kosten, weil sie können Verwaltungsakt erlassen. Ja, weil hier Leib und Leben gefährdet ist.
Der Mieterverein Viadrina in Frankfurt-Oder rät außerdem dazu, die Betriebskosten grundsätzlich eng bemessen zu lassen. Denn je höher die Vorauszahlung ist, desto mehr kann der Insolvenzverwalter einbehalten.
Der Verbrauchertipp von Annika Jensen war das zum Ende dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Noch einmal nachhören können Sie die Beiträge oder auch die gesamte Sendung in der Deutschlandfunk-App oder auf deutschlandfunk.de. Hier folgen gleich die Informationen am Mittag und Dirk Müller moderiert sie und es geht unter anderem um einen Haftbefehl wegen des Anschlags auf die Gasleitung Nord Stream 2.